Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Buonasera, bellissima, ciao.
Buonasera. Am Start gerade mit der ersten eigenen Samstagabendshow im ZDF, 20.15 Uhr. Nächste Woche geht's los, sprechen wir natürlich gleich drüber. Vorher mal kurz der Blick zurück aufs letzte Jahr. Wie hast du denn für dich so ganz persönlich dieses Corona-Jahr erlebt?
Natürlich mit all den Umständen und Problemen und Gedanken und Hoffnungen, wie alle anderen auch natürlich. Also es ist ja für uns total surreal, was da passiert ist und unvorstellbar, dass wir hier in unserer relativ heilen Welt, die wir leben dürfen, in Deutschland sowas passiert eben und dass da halt eben, dass eine weltweite Pandemie daraus passiert ist und entstanden ist.
Viele deiner Kollegen, gerade auch im künstlerischen Bereich, die hatten am Anfang naturgemäß so eine Art Schockstarre. Das heißt, die konnten gar nicht kreativ sein. War das bei dir auch so?
Bei mir kam dieser Schock erst ein bisschen später, also weil wir ja alle nicht, glaube ich, richtig begriffen haben, wie lange uns das beschäftigen wird, das Thema. Und ich war ja auf Tour noch vergangenes Jahr im Januar und Februar mit Florian Silbereisen beim Schlagerfest XXL auf der großen Tournee. Und da sah es eher so aus, dass es jetzt halt eine kurze Pause geben wird von ein paar Wochen. Als man dann begriffen hatte, dass das jetzt ein Stopp wird von mehreren Monaten oder jetzt geht ja schon in die Jahre. Das ist natürlich schon ein Schock gewesen, aber man muss sich halt eben auch in diesen Situationen dann eben schütteln und versuchen dann in dem, was man tun kann, trotzdem weiterzumachen. Und wir Künstler hatten die Möglichkeit, auch wenn es keine richtige Kompensation war, eben Online-Konzerte zu spielen, live zu gehen auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch eben gemeinsam mit Partnern, die das schnell irgendwie konnten, also eben Partner, die halt Online-Konzerte auf die Beine stellen konnten. Man konnte in die kreative Phase gehen. Ich glaube, es sind noch nie so viele Alben geschrieben worden wie in den letzten 12 Monaten.
Das stimmt.
Ja, aber natürlich ist es trotzdem kein Trost. Also das ist, ich sag mal, man hat damit ein bisschen die Zeit totgeschlagen. Aber es war natürlich kein Trost. Also ich hatte meinen größten musikalischen Erfolg genau in dieser Zeit oder kurz davor. Davor war es jahrelang düster rund um meine Musik. Und dann kam dieser Erfolg 2019 im Sommer. Und ich hatte das Gefühl, okay, jetzt kann ich endlich all das eben mir abholen, worauf ich so lange gewartet habe, gemeinsam auch mit meiner Liveband, mit denen ich seit 11 Jahren spiele. Und dann war es eben nicht so. Und so ging es natürlich tausenden Künstlern und Musikern, Menschen, Millionen von Menschen weltweit. Also jeder ist so, kam in so eine Vollbremsung rein, mit der man natürlich im Leben nicht gerechnet hat.
Wenn man das Ganze mal ein bisschen tatsächlich so im Nachhinein positiv für sich sieht, hat diese Entschleunigung was in dir noch hervorgebracht, was du bei dir noch nicht kanntest? Was weiß ich, hast du mehr gekocht oder hast du rumgewerkelt oder hattest mehr Zeit für andere Dinge, die du sonst nicht machst?
Ich versuche tatsächlich immer mir unglaublich viel Zeit zu nehmen für die Dinge, die ich liebe. Und das ist in allererster Linie meine Familie. Dann kommt die Musik und dann irgendwie auch der Fußball mit all seinen Facetten. Also entweder schauen oder selbst spielen. Und diese Dinge versuche ich eigentlich immer zu füttern. Vor allem das mit der Familie. Aber sicherlich haben sich neue Felder aufgetan, was halt dieses Zwischenmenschliche angeht. Mit den Nachbarn, dass man sich auf einmal dann doch irgendwie noch mehr angenähert hat, als es eben vorher schon war. Also ich bin zum Beispiel losgegangen ein paar Mal für unsere Nachbarn und habe für die Einkäufe gemacht, eben anfangs, als man noch nicht wusste wirklich, wie ansteckend ist das Ganze denn jetzt. Und hier in meiner Nachbarschaft sind auch viele ältere Menschen, für die sind wir dann losgegangen, meine Frau und ich, und haben halt für die einfach auch mit eingekauft und die Sachen eben dann vor die Haustür gestellt. Das sind schon so schöne Situationen entstanden. Was mich total berührt hat, ist eben dann doch der Zusammenhalt, der eben dann durch diese Situation entstanden ist innerhalb des Landes und wie Menschen sich dann doch unterstützt haben und zusammengehalten haben. Das fand ich schon wirklich rührend und auch und einfach ein schönes Signal.
Hat dieses Jahr deine Sicht auf Dinge verändert?
Ja, es wäre jetzt der Klassiker zu sagen, dass man nichts aufschieben soll. Das versuche ich sowieso zu vermeiden. Also ich hatte für mich eine schwere Zeit kurz nach Brosis, die ersten 2-3 Jahre, da steckte ich schon in einem Loch, wo ich halt nicht wusste, wie es mit mir weitergehen soll. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass ich zu viel Zeit weggeworfen habe. Und danach habe ich schon meine Sicht auf die Dinge verändert. Aber ich glaube, dass das bei vielen Menschen vielleicht jetzt in dieser Zeit passiert ist.
Dinge so wie Demut zum Beispiel, Dankbarkeit für die ganz einfachen Dinge des Lebens, zum Beispiel für Gesundheit.
Ja, und diese beiden Begriffe sind, es ist lustig, dass du es gerade sagst, diese beiden Begriffe sind mein Leitfaden fürs Leben. Demut und Dankbarkeit, das sind die wichtigsten Dinge, die man mit sich nehmen muss, mit sich tragen muss und auf die man sich immer beziehen sollte. Wir haben es echt wirklich gut hier, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, ohne, also zumindest was uns hier in diesem Land betrifft, ohne ohne große Auseinandersetzungen, schlimme Kriege. Also wir haben wirklich Glück hier. Also und wenn ich jetzt auf mal allein schon zu meinen Verwandten nach Italien rüberschaue, da ist der Zustand schon viel, 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 viel schlimmer und viel kritischer. Und nach dieser Pandemie liegt das Land brach und am Boden und das war ohnehin schon vorhin sehr schlimm und trotzdem verlieren die auch den Mut nicht und die Lust weiterzumachen und ihr Lachen nicht und dann können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Also wir müssen eben demütig bleiben und dankbar dafür, dass wir eben jeden Tag aufstehen, gesund aufstehen dürfen, weil es gibt eben Millionen von Menschen, die das leider nicht können, nicht dürfen. Und das darf man nie im Leben vergessen. Das ist also, wir dürfen keine Meckergesellschaft sein.
Du bist in Hechingen geboren, mit deiner italienischen Familie dort aufgewachsen, zweisprachig. Du bist aber italienischer Staatsbürger und hast nicht die Zwei-Staatsbürgerschaft angenommen. In den frühen 90ern dann nach Italien. Wie viel Italiener, wie viel Deutscher steckt in dir?
Ich habe, glaube ich, eine gesunde Mischung von beidem. Also ich würde nie sagen, ich bin ganz Italiener oder ich bin ganz Deutsch. Ich kann das gar nicht. Also ich kann gar nicht mehr sagen, wie viel Prozent in mir typisch italienisch, typisch deutsch ist. Fakt ist, ich bin ein Italo-Schwabe oder ein Italo-Deutscher. Ich bin mit diesen beiden Kulturen groß geworden. Anfangs natürlich, das Elternhaus war komplett italienisch und auch total typisch italienisch geprägt. Die Ausrichtung war immer, man geht irgendwann nach Italien zurück. Das war ja die Idee der Gastarbeiter, dass die kommen und eben hier arbeiten und eben sich hier eine Möglichkeit erschaffen, die im eigenen Land nicht möglich war zu der Zeit und dann irgendwann zurückgehen. Aber diesen Gedanken haben wir irgendwann begraben, weil wir uns einfach hier zu Hause gefühlt haben und immer mehr zu Hause fühlen. Und meine Eltern sagen es immer. Also wenn ich mit denen am Tisch sitze und wir quatschen, sage ich, Mama, wie war das denn? War das schwer für euch hier, als ihr hergekommen seid? Sie sagt, nein, Jova, die Leute wollten so viel von uns wissen. Was esst ihr? Was zieht ihr an? Wie ist euer? Die wurden mit ganz viel Liebe empfangen. Ja. Und dann gibt man das auch zurück. Und dann entsteht eben ein wundervolles Miteinander. Und ich kann nicht sagen, wie viel Prozent ich Italiener, wie viel ich Deutsch bin. Ich habe sicherlich das deutsche Vita-Gen, dass ich unglaublich gerne gut esse, dass die Familie, und das sage ich aber auch meinen italienischen Freunden, das ist nicht so, dass in Deutschland die Familie nicht an erster Stelle steht oder dass die Mutter nicht heilig ist. Nur vielleicht zelebriert es der Italiener mehr. Mhm. Aber lieben tut jeder seine Mutter gleich, egal ob Deutsch oder Italiener. Und natürlich ist es dieses, dass man ständig aufeinander rumhängt als Familie. Und das ist bei uns genauso. Wenn wir essen gehen, ich frage immer meine Eltern, meine Geschwister, ob sie auch mitgehen wollen. Es gibt sicherlich viel Italienisches in mir. Ein gewisses Modebewusstsein oder dass ich gerne die Sprache spreche oder auch singe, in meinem Fall ja auch. Aber es gibt auch viel Deutsches in mir, dass ich zuverlässig bin, dass wir eben eine Uhrzeit ausmachen, wenn wir telefonieren, eben wir beide jetzt auch, und das auch klappt, um eine gewisse Uhrzeit, dass man verbindlich ist. Also es gibt viele Dinge einfach, dass man Dinge zu Ende bringt und dass man Ideen auf ein Blatt bringt. Und es lässt diese beiden Länder, diese beiden Kulturen lassen sich so wundervoll vereinen. Das ist unglaublich. Und das versuche ich auch mit meinen Kindern weiterzuleben. Und dann kommt natürlich eben noch das Brasilianische dazu von Janaína, von meiner Frau. Und dann hat man diesen Drei-Länder-Kulturen-Mix, der ganz, ganz herrlich ist.
Klingt nach einer tollen Mischung auf jeden Fall. Du hast ja auch viele, so Art Kochsendungen gemacht. Bist du jemand, der selber auch gerne kocht oder isst du nur gerne?
Ich esse leidenschaftlich gerne. Ich liebe gutes Essen und ich werde im Leben nie ein Sixpack haben, weil es wird nicht funktionieren. Also ich habe das so oft versucht, dann komm jetzt mal, mach mal so eine 10-Wochen-Phase, 3-Monats-Phase. Ich liebe einfach zu sehr gutes Essen. Ich war auch gestern noch mal einen schönen Teller Spaghetti Vongole essen am Abend mit meiner Frau. Wenn wir sagen, komm, pass auf, jetzt irgendwie kitzen irgendwie bei meiner Mama. Lass uns nochmal rausgehen. Ich finde, das muss man zelebrieren. Man muss jede Minute zelebrieren. Und nicht nur jetzt in dieser Zeit oder nach so einer schlimmen Zeit, sondern immer. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sein dürfen, wie lange wir hier bleiben dürfen. Und wir sind wirklich schon gesegnet, dass wir in so einem heilen Land leben, wo halt die Dinge so funktionieren und so gut ineinander greifen. Also definitiv ein besserer Esser als ein Kocher. Mein Bruder ist ein unglaublich guter Koch. Meine Mutter ist eine göttliche Köchin. Da darf ich mich im Leben nie ranwagen, überhaupt zu sagen, dass ich annähernd so gut koche. Also ich koche wirklich gut italienisch, da kann ich ein paar Gerichte, die sind wirklich lecker. Für meine Kinder bin ich sicherlich ein super Koch. Für jemanden, der sich auskennt, bin ich sicherlich mittelmäßig, aber ich bin ein sehr guter Mitesser.
Du bist ja schon ganz früh in Jugendjahren mit Musik in Berührung gekommen. Klavier habe ich gesehen, Orgel und Gesang. Wolltest du oder musstest du? Und wieso Orgel?
Ich kann es gar nicht sagen. Ich war bei den Ministranten bei mir in Hechingen und dann habe ich eben angefangen, mich mit Instrumenten zu beschäftigen. Und da kam dann eben die Orgel mir auch mal in die Quere, wollte ich schon fast sagen. Ja. Aber die hat dann irgendwann auch meinen Weg gekreuzt, genauso wie auch der Bass oder auch das Klavier oder Gitarre. Aber mein Problem ist bei Instrumenten ein wirklich großes. Ich habe einfach keine Geduld. Und ich bin jemand, der Instrumente nicht schnell lernt. Also viele andere Dinge lerne ich unglaublich schnell, aber Instrumente brauche ich wirklich lang. Also manche haben es, die setzen sich hin, mein Papa hat sich das Gitarrespielen selbst beigebracht. Dann hört er einen Song und dann hört er selbst das raus, was er spielen muss, ohne dass er Noten lesen kann. Es fällt mir, bis ich 3-4 Griffe drauf hatte an der Gitarre, es hat ewig gedauert, auch die so zu greifen, diese mit den Händen, die Fingerfertigkeit, das habe ich einfach nicht. Ich bin einfach unglaublich gut und gerne am Mikrofon mit den Menschen im Austausch. Ich singe gern für die Menschen. Ich versuche die Menschen damit abzuholen und auch diese Zwischenteile in der Moderation, die finde ich unglaublich wichtig, dass man den Menschen nicht nur eben ein Konzert präsentiert, sondern eben auch was aus dem Leben erzählt und etwas mitgeben kann. Und das finde ich unglaublich wichtig. Aber mit den Instrumenten, da müssen wir noch ein bisschen was machen.
Und mit 16 hattest du deine erste Band, Brotherhood. Was hast du da gemacht? Gesungen oder auch trotz allem irgendwas gespielt?
Nein, da habe ich tatsächlich auch gesungen. Und da fing es dann an, dass ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt so eine richtige Combo, so eine Band, also wo ich praktisch der Sänger bin und dann gibt's halt eben 3 Tänzer und dann kam irgendwann noch eine Sängerin dazu, die eben auch die Refrains mitgesungen hat. Ich habe das schon so einfach mir abgeschaut, was da im Fernsehen passiert und das waren so die 90er, weil ich bin 78 geboren, das war dann mitten in den Anfang der 90er war das dann und da kam der Eurodance nach Deutschland rüber mit eben diesen ganzen Bands wie Mr. President und Culture Beat und all diesen typischen Euro-Dance-Sound. Und das wollte ich natürlich dann auch machen. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, was machen die denn? Okay, die haben Tänzer dabei, die haben Gesangspartnerin. Dann habe ich das einfach genauso aufgebaut und habe dann in Clubs angerufen, in Diskotheken, bei Stadtfesten, bei Hochzeiten mich angeboten, bei Geburtstagen, bei Talentwettbewerben und habe halt wirklich versucht, seit ich eigentlich Teenager war, überall meine Möglichkeit, meine Chance zu ergreifen, als Sänger Fuß zu fassen.
Und dann hast du aber nach der Schule trotz allem erstmal eine Lehre gemacht zum IT-Kaufmann. Dann Vertrieb Hugo Boss. Ja. War das, um die Eltern so ein bisschen zu beruhigen, dass du auch was, sagen wir mal, Seriöses in Anführungsstrichen erstmal in der Hand hast, bevor du dann in die Musik gehst?
Voll ins Schwarze getroffen. Genau so war es. Also meine Mama meinte nämlich, Jova, wir unterstützen dich überall, aber du musst mir was auf den Tisch legen, wo ich weiß, okay, da ist eine Sicherheit, damit kann er weitermachen. Und das konnte ich irgendwie auch nachvollziehen. Dazu habe ich halt eben auch meine deutsche Seite. Ich wollte nicht einfach nur aus... nur einfach ins volle Glück springen oder einfach ins volle Risiko gehen. Das war mir auch zu riskant. Das hatten meine Eltern letztendlich schon gemacht, als sie nach Deutschland kamen als junge Menschen und in ein neues Land kamen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und ohne es auch lernen zu können richtig, sondern sich alles selbst beizubringen. Ich wollte nicht auch jetzt in eine Branche springen mit der Musik, in der ich ja auch relativ wenig wusste. Ich bin aus Hechingen, das ist eine 20.000 Einwohnerstadt. Wenn ich mal ein Konzert hatte in Tübingen oder in Balingen, das waren Städte, die waren 15, 20 Kilometer entfernt, dann war das schon für uns, wow, guck mal, wir kommen schon über die Grenzen hinaus. Ja. Und das war schon der Kosmos, wo man dachte, hey, man hat es wirklich geschafft jetzt. Und deswegen, ich hatte schon verstanden, was damit es wirklich geht mit der Musik, muss einfach extrem viel passieren. Und da brauche ich erstmal eine Sicherheit. Mir war das schon bewusst, okay, pass auf, dann mach erstmal deine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann, auch in einer Branche, die natürlich erstmal relativ trocken war und auch mich überhaupt nicht so richtig befriedigt hat zu der Zeit. Aber ich wusste, komm, IT, das ist...
geht immer.
Das ist einfach, geht immer. Das war auch Anfang der 2000er war das einfach, oder Ende der 90er war das auch das Ding überhaupt, hier IT-Branche, wenn du das machst, dann hast du für immer Arbeit, das hat man ja überall gehört zu der Zeit. Ich sag, komm, ich mach's einfach, dann mitten in der Ausbildung habe ich schon gemerkt, boah, das macht mir keinen Spaß, das ist irgendwie jetzt nicht, was mich erfüllt, aber ich habe auch auf der anderen Seite wusste ich, komm, bring's zu Ende, du hast eine fertige Ausbildung und kannst dann immer noch mal in einen anderen Bereich gehen, der dir Spaß macht. Deswegen kam dann auch der Wechsel zu Hugo Boss in Metzingen, da ist ja die Zentrale und da wollte ich dann unbedingt hin und wollte halt eben mich irgendwas Künstlerischem hingeben und das war natürlich auch die Mode. Die Mode ist auch künstlerisch, natürlich viel mehr als IT in dem Fall und das hat dann auch direkt geklappt. Dann war ich eben bei Hugo Boss wirklich ein Bewerbungsgespräch nur gehabt, das war nur bei Hugo Boss, weil ich gesagt habe, wenn, dann will ich direkt zu den Besten da gehen und das hat dann geklappt, die haben mich übernommen und dann wenige Wochen danach kam das Popstars-Casting und ich kam dann immer bei Broses, also bei dem Casting zu der Band Broses, 2001 war das, bei der Popstars-Band, und das war sozusagen der Dinosaurier der Castings in Deutschland. 2000 wurden die No Angels gecastet, 2001 dann Broses, also das erste Mal, dass auch wirklich Männer gecastet wurden in Deutschland, und ich war direkt beim ersten Mal dabei, und dann hatte ich eben das große Glück, Woche für Woche weiterzukommen. Mir fielen langsam nicht mehr so viele Ausreden ein bei meinem Arbeitgeber damals, bei Hugo Boss, warum ich nicht kommen kann. Anfangs habe ich noch erzählt, ich bin krank. Dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ich nehme jetzt gerade teil an einem Casting. Ich hatte aber immer im Hinterkopf auch, was ist, wenn du es nicht in die Band schaffst? Dann verlierst du deinen Job. Dann war ich halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, komm, Leute, ich bin bei einem Casting dabei. Wenn ich es in die Band schaffe, würde ich das unglaublich gern machen. Wenn nicht, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ich wieder zurückkommen kann. Dann haben die mich freigestellt. Ich habe echt einen coolen Vertriebschef gehabt. Ich war im Vertriebsbereich da. Hat er gesagt, weißt du was, Giovanni, es ist so geil. Was für eine tolle Geschichte. Zieh's durch. Wenn du schaffst, dann freuen wir uns für dich. Und wenn nicht, dann freuen wir uns, dass du zurückkommst. Und das war so das Glück einfach, dass ich
tolle
halt
tolle Voraussetzung, ja.
Ja, das war wirklich. Ich wäre weich gefallen, Gott sei Dank. Und das Schöne war, ich habe es in die Band geschafft. Er war wirklich, der Vertriebschef damals, der Thomas, war nach meiner Mama der zweite Anruf. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Thomas, ich habe es geschafft, ich bin in der Band. Hat er gemeint, wir freuen uns. Der hat wirklich geschrien in seinem Büro und hat mir dann die Woche drauf einen Karton zugeschickt mit Klamotten und viel Spaß und eine gute Zeit. Und nein, das war schon toll, aber ich würde auch den Menschen oder den Jugendlichen oder auch den Menschen, die ihren Traum verfolgen, schon irgendwie sagen, na klar, muss man irgendwie voll all in gehen, aber man braucht schon immer irgendwie einen Plan B, um zu wissen, es geht nicht nur darum. Man muss nicht volles Risiko gehen. Also es gibt auch eine schöne Variante B oder eine Möglichkeit B, die mich auch glücklich macht. Und, die hatte ich gesucht und gefunden, eben im Modebereich auch.
Broses, du hast es eben schon erwähnt, 2001 ging es los. Das ging ja wirklich durch die Decke. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das wurde so wirklich von hier auf jetzt, hattest du dann auch einen Bekanntheitsgrad, wirklich quasi über Nacht, und das Ganze ging bis 2006, und du hast es vorhin erwähnt, dann bist du erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Wie hast du dich da selber wieder sozusagen an den Haaren hochgezogen?
Das größte Glück in meinem Leben ist sicherlich, dass ich in diesem Elternhaus geboren bin, weil meine Eltern mir viele Dinge mitgegeben haben, die wichtig sind im Leben, und abgesehen von extrem viel Liebe und Zuneigung und ein offenes Ohr und Unterstützung in den Dingen, die einem wichtig sind, waren sie ja natürlich auch in dieser Zeit sehr, sehr viel für mich da. Und auch Janaina, mit der ich ja dann auch 2004 zusammenkam und 2005 geheiratet habe. Wir haben ja im Sommer 2005 schon geheiratet. Und kurz danach kam eben die Trennung der Band. Und man kann damit erstmal gar nicht so richtig umgehen, weil man hat einen Traum, auf den man hinarbeitet die ganze Zeit. Dann wird dieser Traum explosionsartig wahr, viel größer, viel intensiver, als man es jemals gedacht hätte. Und man denkt dann, das bleibt jetzt für immer so. Ich dachte wirklich in dieser Broses-Zeit, das ist jetzt mein Leben. Wie geil ist das denn? Wir bleiben jetzt für immer zusammen. Wir machen für immer Musik, bringen jedes ein, zwei Jahre ein Album raus, machen immer unsere 50, 100, 150 Konzerte im Jahr und werden alle zusammen alt. Und das ist wirklich, was du denkst in so einer Zeit, weil du natürlich in totaler Euphorie bist. Dann merkst du irgendwann, das ist nicht so. Und dann kommt eben dann holt dich die Realität ein. Dann bist du halt eben, für mich war ich einfach, ich war für mich so, wenn ich mich angeschaut habe im Spiegel, dachte ich so, du bist der gefallene Popstar. Davor warst du jemand, der so diesen Grind hatte, diesen Kampfgeist, diese Leidenschaft und die Lust zu kämpfen und diese Beharrlichkeit. Dann hast du es bekommen, und wir wurden so übermuttert in dieser Zeit, dass wir danach konnten jeder von uns gar nicht so richtig was mit sich selbst anfangen, weil wir gar nicht wussten, wo wir anpacken sollen. Das war bei mir genauso. Und ich habe tatsächlich es geschafft, durch natürlich die Unterstützung der Familie, durch auch die engsten Freunde aus Jugendtagen, und aber auch dadurch, dass meine Frau irgendwann auch sagte, okay, ist jetzt gut, ist genug Mitleid, jetzt aber kriegen wir mal wieder langsam alle mal den Hintern hoch und machen jetzt weiter. Und dann ging es eben los, dass du wieder angefangen hast, dich mit Menschen zu treffen. Dann ging mein erstes Soloalbum damals 2007 total daneben, weil die Plattenfirma aus mir den deutschen Robbie Williams machen wollte, was ich natürlich überhaupt nicht war und was mir auch kein Mensch geglaubt hat. Und dann, also ich habe es bei mir selbst gemerkt, tatsächlich der Game Changer, was alles verändert hat, war, als ich nicht mehr angefangen habe, den anderen die Verantwortung und die Schuld zu geben für Dinge, die nicht funktionieren. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja klar, die Plattenfirma, die wollte aus mir Robbie machen. Ich bin doch nicht Robbie. Guck mal, was für einen Fehler die gemacht haben. Oder wie kann es denn sein, dass der da ist bei dem Auftritt? Da muss ich doch eigentlich sein. Ich bin doch viel besser. So und so. Und als ich das aufgehört habe und angefangen habe zu sagen, pass auf, du musst dafür verantwortlich sein, dass du da hinkommst. Dafür brauchst du erstmal gute Musik oder gutes Produkt. Und als ich angefangen habe, das meine Sichtweise zu ändern, dann hat sich alles geändert. Das ist wirklich unglaublich gewesen. Das war unglaublich, wie man dann auf einmal sehen konnte, wie die Dinge aufgegangen sind.
Im Innen wie im Außen, ne? genau.
Ja, genau das, wenn du im Inneren eine Unruhe hast, eine Unzufriedenheit und das projizierst, du kannst nach außen, es kann nicht funktionieren. Und dann, wenn die Ruhe kommt und die Kraft und die das an sich glauben und an sich arbeiten und beharrlich sein, Beharrlichkeit ist bei mir, bei meiner Familie ein unglaublich wichtiges und großes Wort. Meine Eltern sind, was meine Eltern gemacht haben, was meine Eltern geleistet haben in ihrem Leben, ist es viel, viel größer als das, was ich gemacht habe. Natürlich habe ich mich auch aus ein, zwei tiefen Löchern rausgezogen und sicherlich eine schöne Karriere hingelegt bis heute, aber was meine Eltern gemacht haben, hierher zu kommen mit einem Koffer voller Hoffnung nach Deutschland, als Kinder, als Teenager und in ein Land, wo man kein Wort spricht und dann zu sagen, ja, was machen wir jetzt? Also machen wir irgendwie gemeinsam, kratzen wir das Geld zusammen, machen eine Eisdiele auf oder so oder eine Pizzeria und das dann ans Laufen zu bringen und eine Stammkundschaft aufzubauen und sich dann Immobilien zu kaufen, um den Kindern eine Sicherheit zu geben. Meine Eltern haben uns nie das Gefühl gegeben, nie im Leben, dass es an irgendwas fehlt. Und ich weiß, dass es oft auch knapp war, aber das haben sie uns nie spüren lassen. Und das ist für die Kinder unglaublich wichtig, dass sie das Gefühl haben, in einem wirklich sicheren Umfeld zu sein.
Das trägt man dann ein Leben lang auch in sich. Das, ja, ist es. Ja, und du hast dann tatsächlich also Fernsehen gemacht, Moderation mit deiner Frau auch zusammen. Da gab es dann so tolle Titel, gefällt mir nach wie vor besonders gut. Pizza, Pasta und Amore. Dann habt ihr moderiert die Katzenberger Hochzeit. Bist du selber auch ein Romantiker?
Ja, total. Ohne Romantik könnte ich nicht leben. Nicht mit meiner Musik, nicht mit meiner Frau, auch nicht als Teenager, als die ersten Flirts losgingen und man den ersten Mädels sich geschrieben hat. Wäre im Leben nicht gegangen. Also Romantik spielt so eine große Rolle. Also ich liebe es, auch meine Frau zu überraschen mit Dingen, ohne dass irgendwas Besonderes ist, ohne dass ein besonderer Event ist oder ein Geburtstag, ein Happening, Hochzeitstag oder sowas. Ich liebe es, ich finde es vor allem unglaublich wichtig, sich Dinge zu merken, die den Partner glücklich machen. Also ich könnte, glaube ich, auf einer Speisekarte für meine Frau jedes Gericht bestellen, in der richtigen Reihenfolge, in der sie es essen würde und auch jedes Gericht, das sie nicht anrühren würde, nicht mögen würde. Ich finde es wichtig, dass man ich finde es unglaublich wichtig, das sage ich auch meinen Jungs immer, dass man das beobachten muss, weil wenn man mit seiner Frau spazieren geht, was gefällt dir besonders? Und da geht es nicht nur um die Schaufenster, was da drin ist, sondern auch von was sie spricht und dass man sich das anhört und zuhört und dann aus diesen Sachen seine Überraschungen zieht oder auch Schlüsse fürs Leben. Das ist unglaublich wichtig und das ist alles mit Zuhören und es ist gar nicht so schwer, den anderen glücklich zu machen.
Ja, du hast also, waren wir gerade im Fernsehen, unglaublich viel gemacht, eben auch Radio, Let's Dance natürlich, 2019 dann, du hast es erwähnt, die italienischsprachige Schlageralbum aufgenommen, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Das ist ja auch Romantik pur, Santa Maria von Roland Kaiser, in deiner Art Wahnsinn, Wolfgang Petri, muss man auch erstmal drauf kommen, Cenzate, also ja, mit Pietro Lombardi und das Ding ging ja dann auch wirklich durch die Decke, Goldene Schallplatte, da war der Erfolg dann musikalisch perfekt.
Da war es dann endlich soweit.
Ja. Und jetzt kommen wir auf deine neue Show. Nächste Woche geht's los. Am nächsten Samstag, 11. September. Deine erste eigene Samstagabendshow im Hauptprogramm. 20.15 Uhr im ZDF. Die Giovanni Zarella Show. Bist schon aufgeregt?
Unglaublich. Unglaublich aufgeregt. Und da schließt sich für mich auch ein Kreis. Mit Mama und Papa noch, als sie ihre erste Pizzeria hatten. Mein Papa hat in einer Holzverarbeitungsfirma gearbeitet. Meine Mama hat von zu Hause Arbeiten gemacht für eine Firma, eben genäht und Stoffe verarbeitet und dann haben sie ihren Mut zusammengegriffen, das Geld und haben die Pizzeria eröffnet und Giovanni und Maria, mein Bruder war damals noch nicht mal geboren, also meine Schwester und ich, wir saßen oben immer und haben Wetten, das geschaut und irgendwann kam eben Mama und Papa dazu mit Pizza. Irgendwann gegen 11 und Thomas hat sowieso immer überzogen, deswegen war das kein Problem. Dann haben wir noch anderthalb Stunden Wetten, das geschaut und meine Mama hat mich daran erinnert und sagt, Giova, und jetzt bist du da und machst sowas am Samstag, weil sie spricht so ganz süßes Italo-Schwedisch, meine Mama. Das Schönste daran ist wirklich, dass ich das meinen Eltern schenken kann. Dass sie sagen, pass auf, wir kamen damals vor 60 Jahren nach Deutschland und jetzt in diesem Land, in dem wir waren, haben wir die Möglichkeit bekommen, die Chance. Natürlich haben wir auch gearbeitet und geackert, aber trotzdem hat unser Sohn jetzt die Möglichkeit, sowas Schönes zu machen. Und das Schönste ist, das meinen Eltern zu schenken, dass sie da eben am 11. September mit dabei sind in der ersten Reihe und sich das ansehen und gemeinsam mit mir diesen schönen Abend feiern können. Und das ist natürlich absolut das große Highlight meiner Karriere und das Signal für alle Menschen, die eben an einem Traum arbeiten oder und auch mal Rückschläge haben, dass es doch immer irgendwie weitergehen kann. Und als es 2005, 2006 mit Brosis vorbei war, hätte ich mir das auch nicht träumen lassen, dass sowas nochmal passieren kann. Aber das ist sicherlich das Größte, was mir bisher widerfahren ist in meinem Leben.
Wow, erzähl uns ein bisschen, was uns da erwartet am nächsten Samstag.
Es wird eine große Musikshow, bei der ich wirklich wundervolle Gäste empfangen kann, wie Kerstin Ott, Andrea Berg, aber auch eben Künstler aus dem Pop-Bereich wie Sascha eben und auch noch ein paar Überraschungen, auf die ihr euch wirklich freuen könnt. Und die Menschen, diese Künstler, die eben da sind, die werden natürlich ihre eigenen Werke präsentieren. Da wird es aber auch ganz besondere Interpretationen geben, die wir auch gemeinsam machen. Dann wird es viel fürs Herz geben. Und was das ganz Besondere ist, finde ich persönlich, ist die Darstellung, die Inszenierung der Songs, der Titel, der einzelnen Ideen, die da eben passieren. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das ist so tatsächlich sehr untypisch für Musikshows eben, die in diesem Rahmen passieren und stattfinden. Und das war uns sehr, sehr wichtig, etwas zu kreieren, was eben nicht austauschbar ist, wo halt eben dann nicht gesagt wird, noch eine weitere Show, die sich anfühlt wie oder die aussieht wie. Das war der allererste und allergrößte Anspruch. Und das ist uns wirklich gelungen und das macht mich unglaublich stolz.
Am nächsten Samstag geht's los. 11. September, die erste eigene Samstagabendshow im Hauptprogramm 20.15 Uhr im ZDF. Die Giovanni Zarella Show. Giovanni, toi 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 für deine Grazie. Neue Show und danke, dass du hier warst.
Vielen lieben Dank. Eine herzliche Umarmung und alles Gute den Menschen da draußen.